Alfjord. Wir wollen uns jetzt etwas mehr dem Text widmen. Und wie gesagt, wir werden das ein bisschen schneller tun. Falls ihr Fragen zu Einzelheiten habt, dann werde ich darauf eingehen. Ich werde also immer mal einen Artikel abzulesen. Ich werde einige Worte dazu sagen, erklären, zu einleiten in die Auseinandersetzung. Und dann überlasse ich das euch, dass wir etwas tiefer darüber nachdenken, wo euch Fragen auftauchen. Wir haben ja gestern schon angefangen ab Kapitel 1, Vers 5. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abijas. Und seine Frau war von den Töchtern Aaron und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren im fortgeschrittenen Alter. Es geschah aber, als sie einen Priesterdienst, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priesterdienstes los, dass er in den Tempel des Herrn gehe und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns, da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zur Rechten des Räucheraltars und Zacharias, erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird ihn nicht finden, und mit heiligem Geist wird er erfüllt werden schon von Mutterland an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, seinem Gott, zurückkehren. Und er wird vor ihm hergehen in der Kraft, im Geist und in der Kraft zu dir. Um den Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsam zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugehöriges Volk zu bereiten. Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen, denn ich bin ein alter Mann, meine Frau ist im fortgeschrittenen Alter. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der von Gott vor Gott steht und bin gesandt zu dir zu reden und dir diese Vorboten zu bringen. Und dir, du wirst stumm sein und nicht reden können, bis zu dem Tag, in dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Sie erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und sie verwunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihr zu ihm reden und sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Und er winkte ihnen und liebten. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er heim in sein Haus. Aber nach diesen Tagen wurde seine Frau schwanger und sie verbarg sich 5 Monate und sprach, so hat der Herr an mir gehandelt in den Tagen, da er mich angesehen hat, in meiner Schmach unter den Menschen hinwegzunehmen. Soweit. Nun ein paar Gedanken dazu. Erst einmal fällt uns wieder auf, er gibt hier eine verhältnismäßig konkrete Angabe darüber, zu welcher Zeit das Ganze stattfindet. Er nimmt uns auch hier mit hinein, dass Johannes von einem Priester, von einer Priesterfamilie geboren worden ist. Es könnte ja sein, dass Gott das einfach zufällig gemacht hat, aber hier scheint das nicht so, sondern ich denke, Gott hat diese Familie ausgewählt, einerseits, weil sie mehrfach erwähnt hat, dass sie gerecht sind, dass sie mehrfach brauchen, wenn Gott es gerichtet hat, das spielt ja bei Maria eine Rolle, dass sie entkommen sind, dass sie Gott nachfolgen wollen und sie dann von Gott gebraucht werden. Und dazu ist es ja noch so, dass Johannes eine Art zufällige Funktion hat. Also prophetische Funktion und zufällige Funktion. Und dass er deshalb in diese Familie mit hineingeboren wird. Ich würde sagen, hat sie ein Zufall, dass Maria und Elisabeth ja miteinander verwandt sind. Also vermutlich waren sie ja, wie in der Geschichte sind, nicht gestern gewesen sein. Und nicht gestern zu ihm, also die Tante und nicht. Aber verwandt gewesen sein, das wird jetzt wieder nochmal erwähnt. Und dann passiert in dieser eingewöhnten Familie zwei übernatürliche Geburten. Ja, eine wird jetzt nicht verfallen, aber es ist dann etwas. Und deshalb ist ja auch noch bewusst erwähnt, der Zacharias kommt also als ein Priester, allerdings aus dieser Abteilung Abias, wird uns dabei erwähnt. Und dieser Abia, also es gab insgesamt 24 Abteilungen, und Abia, davon war die 8. Und die sind auch nach ihrer Heiligkeit oder Vollkommenheit erwähnt, weil sie ihre Stellung, die sie haben. Und die 8. waren sich die Vornehmen. Also Gott hat hier nicht die vornehmste Priesterklasse ausgewählt, sondern eine unter den anderen. Bei den Priestern war das so, die sind im Alten Testament bestimmt worden. Die Priester, die in den Tempel hineingehen sollten, müssten ja normalerweise aus dem Stamm der Nachfolge Aaron sein, als Hohepriester. Sie müssten in jedem Fall Leviten sein, das war so ein Auftrag. Sie müssen ja dann Levi, als das dann historisch ausgewählt, um die Priesterdienste zu machen. Die waren, hatten auch ein eigenes Land zugeteilt bekommen in Israel, was nicht mitgenommen werden durfte. Das Ganze wurde vererbt. Ein Priester durfte das nur machen, wenn er keine Fehler gehabt hat, also keine Missbildungen am Körper gehabt hat. Sonst durfte er nicht in den Tempel gehen, auf seine Opfer bringen. Diese Priester lebten den größten Teil des Jahres ganz normal. Das heißt, ein bestimmter Teil der Steuerabgaben wurde für die Priester eingenommen. Und die wurde uns zu Unterhalt gegeben. Also ihr wisst ja, dass wir den Zehnten, der Zehnte ist normalerweise also zu Gott gegeben, der wurde dem Tempel gegeben und den Unterhalt des Tempels. Den Unterhalt des Tempels war auch die Priester verantwortlich. So haben von diesen Zehnten auch einen Teil des Priester bekommen. Mit den Zehnten ist das noch ein bisschen komplizierter, weil es im Alten Testament eigentlich drei Zehnte gibt. Und viele Leute vermissen das und denken mir, das war der selbe Zehnte, das ist aber gar nicht so. Es gab dann auch noch einen Zehnten, der war für die soziale Abgaben. Und dann gab es noch einen Zehnten, der darin bestand, dass sie eben alle paar Jahre Abgaben geben musste. Unter anderem gibt es auch noch die Jüdische, wenn man sich jetzt mal aber dass sie alle 7 Jahre dann Akkadrach leben lassen muss, das ist auch ein finanzielles Opfer, wie Gott, wie sie sagen. Das heißt, ich arbeite für 7, 6 Jahre und dann ein Jahr nicht, das heißt, ich kriege hier auch auf Einkommen umgerechnet, auf jedes Jahr, so dass er noch ein Jüdische Einkommen ein Jüdische, also das heißt, ich. Das sind natürlich Sachen, die wir heute alle nicht machen können. Das ist weder ein Bauer noch irgendein Arbeiter, weil ich finde, das studieren. Für einen Arbeitgeber zu sagen, ich habe 7 Jahre gearbeitet, jetzt ein Jahr frei. Das heißt, ich manche Sachen vielleicht so viel, ohne Geld gibt es das, kannst du ein Jahr in unbekannten Urlaub machen, aber das ist ganz schnell an den finanziellen Grenzen. Damals ist das nicht anders. Dann gab es noch die 7 Jahre, wo dann eben auch bei dem Tod eines vielen Hohepriesters, der an die König und solche Sachen wieder zurückgegeben, das heißt, wenn du jetzt was in Zahlen genommen hat und dann ist eben da so groß gewesen, dass er 7 Jahre ist eingetreten, dann ist die Sache wieder zurückgeben, das ist auch verloren. Also wir merken hier, Sachen für Gott zu geben, waren im Alten Testament viel, viel mehr, als wir dieser Zehnte, der für die Priester nicht gedacht haben. Weil manchmal, wie auch damals aus den Gemeinden, die Vorstellung, jetzt für diesen Zehnten kaufe ich sozusagen frei von Gott und alles andere ist dann halt meine persönliche Angelegenheit, was dann als das nicht gedacht wird. Darüber hinaus, dass wir dann noch zu geben. Vielen, vielen Alte vorhin in der Kirche sitzen, am Rande des Ackers nicht mehr Sachen stehen lassen, das nicht mehr das Letzte rausholt aus dem Acker, dann müssen wir noch Sachen stehen lassen, damit die Armen und die Witwen und Weisen sich dann noch bedienen können, die sie noch zahlen können. Das ist auch noch was, als wir dann ankommen weg. Ja? Ich sage euch nur, dann so genau, und hier in meinem Acker lasse ich auch noch was stehen, und am Einkommen lasse ich auch noch ein bisschen, damit die Armen noch was haben davon, das kommt ja noch alles dazu. Jedenfalls, der Priester lebt ein Teil von diesen Zehnten. Aber die meisten Priester waren nebenbei auch, hatten dann Handwerker, waren Bauern, die haben also nebenher nicht gearbeitet. Denn normalerweise sind sie nur zweimal im Jahr. Also normalerweise, weil jede dieser 24 Priesterabteilungen für eine Woche Tempeldienst zuständig. Und jetzt können wir rechnen, 52 Wochen im Jahr, das heißt jede Priestergruppe, hier ist ja die 8., ist einmal im Jahr dran gekommen. Wenn wir jetzt die Reihenfolge wüssten, genau in welcher wir gerade durchgelaufen sind, könnten wir über den Monat bestimmen, in der Abia gerade dran gekommen ist. Normalerweise ist das ja von Rosh Hashanah, das Neujahrsfeier ist gar nicht das Anfang. Rosh Hashanah ist, vielleicht ist es witzig, ich glaube ein bisschen, meine vor ein paar Jahren, also das Nachlesen war es im Dezember. Das ist ja, weil die Jünger Mondkalender haben und sie machen Sonnenkalender, das ist nicht ganz wichtig, das ist ein bisschen. Wenn wir also im Dezember anfangen würden, dann würde ich sagen, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, also die Woche, jede Woche, durch den Monat. Also das ist nur die 4 Jahre Zeit. 8. dann nach 2 Monaten. Das heißt, Oktober, November, irgendwann in der Zeit. Müsste da dann mit dem Jahr. 1980. Das erste Mal. Dann kommt er noch mal in 4 Jahren da. Also hier ist er einmal dran gewesen. Wobei die Rechnung stimmt, dass er hier nach unserer heutigen Rechnung hier zurückgeht. Wann war das Rochester nach in der Zeit, als er Peter gewesen ist? Aber nur um das mal vorzustellen. Wir haben eine andere Zeitrechnung. 54 Jahre, dann beginnt das neue Jahr, dann fängt auch die neue Fußballklasse wieder an, Fußballdienstfiguren, und dann, nachdem sie eine Woche das getan haben, gehen sie wieder nach Hause. Und diese Fußballdienste, die waren ganz genau die Regel. Dann hat jeder der verschiedenen Fußball, da waren jetzt 5 Fußball, und die Familien waren ja meistens groß, die da gekommen sind, jeder Fußball hatte nur einen einzigen Job dabei. Also das meinte ich darum, der eine wirft, dass er jetzt nur das Opfer in das Feuer hinein. Der andere, der öffnet nur den Vorhang. Der andere, der steht einfach da bloß und bläst die Trompete oder so. Also bloß einen Block, und dafür ist die ganze Woche da. Und das ist natürlich für alles eingeübt. Und auch da nicht zuführt. Weil bei dem Gottesdienst, bei dem Opferdienst, da sollte alles klassisch laufen. Alles ganz genau eingeübt. Und bestimmte Dinge, die waren besonders beliebt, waren ja auch da ist die Heiligkeit Gottes, die Leben Gottes gewesen. Und zu denen gehörte beispielsweise auch das Opfer zu bringen. Es geht ja hier nicht um das Opfer des großen Versöhnungstages, das wissen wir aus dem Alten Testament, wo dann die Stöcklein, die Hände aufgelegt werden, die Wüste geschickt werden, das ist das besondere Opfer. Das sieht dann ja auch noch im Alten Testament viele verschiedene Speiseopfer und so weiter. Hier handelt es sich nur um Räucheropfer. Merken wir ja, er soll nämlich hier räuchern, wird uns ja auch gesagt in Vers 9. Und hier räuchern bezieht sich höchstwahrscheinlich auf Weihrauch. Also das heißt, es sollte Weihrauch in das Opferfeuer hineingeworfen werden. Wir sehen auch, dass das hier in den Vorhof des Priesters gewesen war, dass eben die ganz anderen Gebeten des Ganzen vorgewiesen ist. Der wird an einem Wort von Altmara umgebracht zu sehen. Das war für viele beliebt. Viele Priester sind ja nie in ihrem Leben dazu gekommen, das zu machen, weil das eben durch Opfer, also durch Los ausgewählt worden ist. Und wird man hier noch erwähnen, dass auch so eine Frau aus dem Priester Aaron war, also auch aus der christlichen Familie, das ist noch in allen Testamenten vorgeschrieben. In allen Testament, die Gesetzgebung schreibt lediglich vor, dass sie eine Frau ohne Kind und Vater sein muss, aus dem Verdichter. Also ein Priester durfte keine fremdlichen Frau heiraten, also in den anderen Völkern sind es herum. Das haben die anderen eben getan, das durften sie schließlich nicht. Aber hier merken wir, ist das Ganze noch doppelt genommen. Also wir sind jetzt doppelt aus der Tradition, aus der die Priester kommt. Der Vater, wenn es Maria, und auch die Mutter, nicht in Niederbeck. Das heißt, es wird jetzt verstärkt. Und es wird auch gesagt, dass wir nicht nur ihrer Herkunft nach von Gott auserwählt worden sind, sondern dass sie auch gelebt haben nach dem Gebeten des Bestimmungsfalls. Würden wir so etwas lesen, dann müssen wir sehen, einerseits uns dadurch zeigen, dass sie würdig sind. Würdig, dass Gott an ihnen handelt. Gott nimmt nicht irgendjemanden, sondern er nimmt diese Leute, die auch nach seinen Gebeten leben wollen. Wenn wir das hier lesen, oder auch wenn wir bei den reichen Jüngern lesen, dürfen wir aber nicht den Eindruck haben, dass das bedeutet, dass wir sind hier. Lesen wir ja, in Römer durch alle Menschen im Gebet. Keiner ist frei von Sünde, und das steht auch hier. Hier soll bloß bedeuten, dass wir die äußerlichen Regeln des Eigentums eingehalten haben. Das heißt, man sind die Reinigungsregeln. Wenn man was Unreines angefasst hat, Tote angefasst hat, Aussätzige angefasst hat, dann haben sie sich wieder gereinigt. Die gingen regelmäßig zu den jährlichen Feiern, das ist ein Passer nach Jerusalem, das wäre für den Gesetzten geboten. Sie besuchten regelmäßig die Synagoge. Solche Sachen, die gehörten dazu, das heißt für mich Sinnlosigkeit, sondern halten nach dem Gebot des Alten Testaments für das Volk Israel. Genau, ja. Wenn man ihn davon ausgeht, auch der Priester, wenn sie lesen, gereinigt hat, wird trotzdem schon natürlich noch Sünde nach. Und dann merken wir, das ist der Unterschied zwischen dem, wie Jesus uns frei macht von aller Sünde, oder wo wir Menschen treffen, die an sich durchaus gerecht leben. Und das finden wir heute auch. Manchmal treffen wir irgendwo Ungläubigen und sagen, der lebt ja vorbildlich. Und dann kann das sogar stimmen. Das heißt, wir würden vielleicht in diese Leute, die Sünde hineinfallen, hält sich nach dem Gebot und Rechte getan. Aber der ist ja nicht errettet, er ist auch nicht sinnvoll. Natürlich wird das nicht erreicht, der reiche Jüngling genau. Sie sagt, ich habe von Jugend auf das alles geheilt. Aber das, was die Jüngling einfach anspricht, ist, dass Jesus in unserem Herzen, das nicht nur wegen die Früchte der Sünde, dass das nach außen wächst, sondern durch die Wurzel der Sünde, die in uns drin ist, das Böse, was gegen Gott reflektiert, das in unserem Herzen wird. Und das ist das eigentliche Problem. Und dann können wir die einzelnen Sünden totschlagen, abschneiden oder vermeiden, und das hilft uns dann dauernd. man hier schöne machen, so in Unkraut. Wir haben das mal gehabt, und da haben wir einen Baum. Das haben wir dann abgelegt, weil wir ja nicht haben wollten, weil wir auf Schatten gehen. Jetzt müssen wir aus dem Baum kippen, die alle neue, die die Kübel heraus. Und dann merkt man, jetzt denkst du, bist du symbios, es fährt alles weg, und dann plötzlich kommt das wieder heraus, weil die Wurzel ist noch da. Und die Wurzel ist noch vital und sie lebt noch, und so ähnlich ist das auch bei den unterschiedlichen Dingen. Das hat gesagt, oben ist keine Sünde mehr zu sehen, aber sie steckt im Prinzip in drinnen noch. Und das ist etwas, was hier der Unterschied ausmacht. Sündig natürlich, wir merken, dass wir hinter auch dem Zweifel, dem Energie gegenüber. Dann können wir sagen, wenn einer so vorbildlich glaubt, ja, wie soll man denn ein Zweifel, wenn Gott mir was ankündigt? Da merken wir, das ist der Unterschied. Einerseits äußerlich nach dem Geboten Gottes gelebt, aber das heißt, dass es innerlich bereit ist, zu sein. Wir wollen das Ganze aber nicht aburteilen, denn hier wird das ja von Gott als positiv herausgerufen. Also das heißt, es ist so eine Leistung. Und auch Menschen, die wir treffen, die sich nach dem Wort Gottes richten, den wollten wir auch alle können sagen. Ich denke, Gott freut sich auch über einen Heiligen, einen Ungläubigen, der sich nach dem Geboten Gottes richtet. Das freut sich dazu. Das heißt aber nicht, dass er rettet. Das ist nur unser Teil. So manche Leute haben den Eindruck, wir genügen schon, weil andere machen, der sich schlecht macht. Wir soll auch errettet werden, weil wie ist das? Ist Gott denn gerecht? Und wir sagen, natürlich ist Gott gerecht. Gott wird das honorieren. Und wenn du vor Gericht stehst, natürlich wird sich Gott darüber freuen. Nur wirst du ja nicht verurteilt, dass du das Gute, was du getan hast, sondern das Böse. Und du würdest nur ewig zu Gott kommen, wenn du nicht Böses in deinem Leben hast. Wenn du die Wurzel machst, die du dann gehst. Die Banken werden sehr schön feststellen, dass das natürlich auch keine Menschen teilt. Ja, genau, da wird noch aufgeführt. Nicht manche, die Das haben wir also hier auch bei den beiden, die genannt sind. Ich finde natürlich auch ein bisschen größer. Wie ist das denn gewesen mit der Herkunft von Maria? Man jetzt nicht, dass man so hier ist, wie das einfallen könnte. Die Maria, was hat denn Maria gesagt? Wie ist das denn dann? Bitte? Maria? Elisabeth, ja. Maria, wie ist das mit der? Genau. Ist Jasi denn aus dem Stamm Aaron? Wie kommt denn das? Die sind doch miteinander verwandt. Elisabeth ist aus dem Stamm Aaron. Das heißt, ihre Familie müsste aus dem Stamm Aaron sein. Maria ist ihre Nichte. Wie kommt denn das? Also wir müssen davon ausgehen, weil jetzt bringe ich mich auch darauf an, also die Königslinie war meistens fortgeführt über den Vater. Die Zugehörigkeit von Volk Israel geht über die Mutter. Das ist auch bis heute nach jüdischen Regeln noch so, du bist Jude, wenn deine Mutter eine Jüdin ist. Und der Vater spielt dann über das Volk Israel. Das ist einfach weiß. Weil manchmal habe ich den Eindruck, Frauen spielen keine Rolle, hier ist es ein Wesen. Ich könnte eigentlich besser sagen, naja, das liegt daran, weil man ja nie so genau weiß, wer der Vater ist. Ne? Das kann man sich jetzt einmal testen. Bei der Mutter, das war sich dann sicher. Da merkt man, die hat das Kind geboren, aber wer weiß, der Vater. Aber es ist tatsächlich so, es gibt, wer von einer jüdischen Mutter geboren ist, wer ist von Geburt an Jude. Bei dem Mann nicht, aber die Vererbung, die haben gut, wenn die Vererbung des Königs nie so ganz schön übernimmt. Erklärung dafür, ich meine, dass es die Julien auch schon früher gegeben hat, aber dass er nicht so kodifiziert worden ist, das kann gar nicht in der Zeit so nicht aufgeschrieben worden sein. Ne? Weil sie finden, ist in der Eltern, dass sie nicht mehr aufgeschrieben. Aber das wäre eine interessante Überlegung, die auch in die Richtung geht. Ne? Sie werden jetzt die Frau, das ist sicher, da finden wir das auch wieder. Also auf jeden Fall müssen wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich Maria der einen Hälfte aus dem Stamm David stammte und der anderen Hälfte wahrscheinlich eben der mütterlichen Seite von dem von Abraham. wahrscheinlich die Christusmutter die Großmutter. Das war die Großmutter, die die Verbindung. Also wenn ich die Christusmutter Verbindung hinbekomme, Großmutter bekommt eine Tochter, das ist dann die Mutter, der die Elisabeth. Und dann bekommt sie noch eine andere, wahrscheinlich auch Tochter, das ist dann die Großmutter, das ist die Mutter von der Maria. Und sie heiratet aber einen Mann, der stammt aus dem Stamm David, der ist der Vater von Maria, aus dem Stamm David, und deshalb in die Linie, in die Erblinie, die Stamm David kommt, und in die männliche Seite, oder die väterliche, die väterliche, die der Vater von vererbt. Und auf der anderen Seite, das ist die mütterliche, das ist also die Schwester von der Elisabeth gewesen, das ist die Mutter von der Elisabeth. Also, man gibt ihr auch noch einen Namen, soweit ich weiß, wird er in der Bibel ja nicht erwähnt, aber in der Hebräischen der Bibel heißt dann die Mutter von Maria Anna. Also diese Anna müsste dann die Schwester, wenn sie wirklich so heißt, das wir nicht genau wissen, mit die Schwester von Elisabeth rein, die sind dann aufgewachsen, haben dann geheiratet. Übrigens ist auch der Führer, dass nämlich, wir sehen es jetzt noch erwähnt, dass Elisabeth dann aus Judäa, wahrscheinlich stammt aus der Familie Maria, aber die Maria ist, als sie geheiratet hat, dann nach Nazareth gezogen. Und daraus die aufgewachsene Konzentration dann bestimmt wieder nach. Aber das sind jetzt auch zum Teil Spekulationen, aber das ist die Maria nicht genau zu sehen. Wir sind im Verwandtschaftsbereich, wir wissen einmal dran so, einmal dran so. Wir wissen, dass wir dem Zeitpunkt, wie wir hier gewohnt haben, und wir wissen, dass wir dem Zeitpunkt der Verlobung Maria und Jesus in Nazareth gezogen haben. Das müssen wir genau überlegen. Wie ist das zwischen, weil in jedem Land Großcousin würde man dann sagen, oder? Großcousin. Der Cousin wäre ja, wenn die Eltern die Schwester wären. Das ist nämlich der Fall. Oder? Wäre das so korrekt? Die müssen die Zeichnung, die sind wirklich kompliziert. Aber das Verwandtschaftsverhältnis ist ja, also die Mutter, also ja, die Mutter von Johannes war die Tante von Maria, und das heißt die Großtante von Jesus. Ja? Ist das uns jetzt hier, bitte? Ja, doch, wie sieht man das? Johannes der Täufer ist verwandt mit Jesus. Ja. 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 Das wäre zu nah. Ja, genau. Also ich glaube, nach der deutschen Zuordnung muss es Großcousin sein. Wir können ja, 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 ich meine, wir können uns mal einen Stammbaum hier aufschmeißen, ne? Oder? Ja, gut. Okay. Also, dann gehen wir weiter. Und sie hatten kein Kind, weil ihnen wurde unfruchtbar war und beide waren im fortgeschrittenen Alter. Ich habe gestern schon gesagt, das erinnert uns auf Altes Testament. Und ihr findet auch in manchen der bibelkritischen Kommentaren, da wird gesagt, ja, das habe Lukas erfunden nach dem Muster des Alten Testaments. Er hat dann halt erst eine schöne Geschichte erfinden wollen, und hat gesagt, das passt jetzt ganz gut dazu. Das glaube ich nicht, gerade weil er ja stark betont, dass er historisch arbeitet. Und ich denke, dann ist alles Leute, die nicht bekannt haben, die nicht bekannt haben, die das hätten, wir es nicht überlegen können. Und das gab es dann nicht mit der Lehre, nicht mit dem Ausgehen, dass das wirklich so. Es wäre auch unsinnig, wenn er unser Verständnis jetzt diese Details erklärt hätte. Was wollen sie dann dabei, wo sie wohnen, zu welchem Stamm sie gehören, wann sie zufällig hatten, wäre ja alles unsinnig. Das hätte jetzt mehr für einen Hinweis auf Zuverlässigkeit jetzt dabei. Wichtig ist, ja genau, ja, 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 das ist auch bewusst so, weil hier will Gott nicht in seiner Möglichkeit erreichen. Wenn wir jetzt eine junge Familie hätten, die wir gerade geheiratet haben, dann sagen wir, Gott hat mir ein Kind geschenkt. Kann man so sagen, oder man sagen, naja, auch andere Ungläubige bekommen auch ein Kind, ohne dass er von Gott geschenkt ist. Hier will Gott seine Macht und seine Stärke erweisen, einen Fall, wo es eigentlich unmöglich ist, ein Kind zu bekommen, zeugt er übernatürlich ein Kind. Und das merken wir dabei. Die einen können kein Kind bekommen, weil sie zu alt sind dafür, unfruchtbar sind. Die anderen können kein Kind bekommen, weil sie noch nicht verheiratet sind oder nicht zusammen schlafen dürfen. Und dann kommt beides übernatürliche Geburt. Geiles über natürliche Angriff Gottes. Gott verherrlicht sich häufig da, wo wir als Menschen an unsere Grenzen kommen, wo wir es eben nicht menschlich machen könnten. Manchmal benutzt Gott unsere menschlichen Möglichkeiten. Das sehen wir auch. Ein Beispiel wäre der barmherzige Samariter. Da lässt Gott nicht von Engel ein Engel vom Himmel treten, der dann mit dem Verbandskasten kommt und jetzt wen er verbindet, sondern Gott schickt einen Menschen, gebraucht ihn. Und so ist das heute auch in unserem Alltag. Gott gebraucht uns irgendwo im Alltag und es ist doch Gott, der hier, der uns darauf aufmerksam macht. Ich weiß nicht, ob es euch mal so gegangen ist, vor einer Zeit war es so, da habe ich gedacht, jetzt muss ich diese Person mal anrufen. Habe ihn angerufen und sagte, ja, ich habe alles gesehen heute Abend in der Gemeinde, sitzen, vielleicht sagen, wie wir das machen sollen. Da haben wir mit ihm gesprochen und dann hat er gesagt, das war genau richtig, jetzt ist es klar, jetzt was wir jetzt machen. Und ich sage, ja, das war eine Führung Gottes, wo Gott mich gebraucht hat, jetzt diesen Menschen da in diesem Fall in Anzurufe, so kann ich das machen. Und das ist ja, so wie wir sagen, das ist doch ein Zufall oder so. Aber wenn ihr sowas in eurem Alltag erlebt habt, dann werdet ihr sehen, dass es kein Zufall kann, das ist so. Gott kann uns mit menschlichen Möglichkeiten benutzen. Oder ist es so, hier in der Bibel sind. Wir beten darum, Herr Jesus, versorge für uns mit dem nötigen Geld, das wir brauchen. Gott wäre ja kein Problem. Er könnte jetzt einen Text mit Fallschirm Geld vom Himmel fallen lassen. Gerade mit Druck im Himmel. Ne? So. Könnte er machen. Oder er könnte das manifestieren, plötzlich in der Tafel von Thomas Georg, liegen da ein paar Tausend, warum keiner weiß, woher sie kommen. Wir sind möglich. Gott könnte es. Vielleicht sowas, ne? Ja. Ja, ob das nicht eine falsche Prophetie ist, hier, ich nehme dich auch auf in mein Buch, ne? Das Beispiel, ja. Ja, zum Beispiel, du hast den auch nicht hier. Und da sind wir Gottes Mittel in unbegrenzt, aber in vielen Fällen benutzt er einfach andere Menschen. Nicht andere Menschen sagen so, mir ist es wichtig dafür, etwas Geld zu geben und das muss nicht sein. Gott könnte auch, und tut es auch in manchen Fällen. Die ganz interessanten Geschichte von Georg Müller, ne, zum Beispiel, wo dann gebetet wird und plötzlich steht einfach mir vor der Tür. Der sagt, wer hat sich meistens nicht manifestiert irgendwie aus den Unsichtbaren, so cool. Und dann sagt er, irgendein Bauer, der hat gerade die Idee gehabt, jetzt, ich habe dann gesagt, wie übrig, wie viel wird gebraucht, ich fährt hin, aber genau zu dem Zeitpunkt, wo die manifestiert wird. Und so braucht Gott manchmal irdische Dinge, aber manchmal ist es auch so, das ist ja auch Wunder, und wird auch da ein Geist. Wir erkennen die nicht Leute, und manchmal sind Sachen, wo wir wissen, dass es Menschen total unnötig. Und manchmal benutzt Gott gerade das, um umso mehr seine Kraft zu bezahlen. Da, wo wir total an die Grenze kommen. Und wir gefühlt, und Leute sagen es auch, dass wir da umso mehr merken, wie wir auf Gott angewiesen sind. Und wir müssen sehen, ich kann immer gar nicht mehr. Dann sind wir am Ende, es klappt nicht mehr, es funktioniert nicht mehr, ich kann hier gar nichts tun, und dann greift Gott ein. Und das ist manchmal bei ganz schwierigen Sachen, manchmal bei weniger schwierigen Sachen. Man kann das ja nicht aus dem kirchlichen Krankenhaus gewesen, man darf zu beten. Natürlich habe ich zu beten. Gott, wenn du willst, du bist die Ärzte. Aber die Ärzte können mir da immer ja große Wahrscheinlichkeit rechnen. Dann sagen wir, wie viel Prozent sterben und wie viel Prozent leben. Ja, aber wie weiß ich jetzt, welchen Prozent ich zuhöre, ne? Ja, kann das einer sagen. Man sagt, die sagen ja nur 10% sterben. Schön. Aber wenn ich den 10% zuhöre, hilft mir das nicht, dass 90% überleben. Von daher, das ist ja keine Sicherheit. Die gaukelt einem das nur vor von Sicherheit. Damit wir sind Sicherheit haben, wenn wir bei Gott wer die Ärzte benutzen kann oder die nicht benutzen kann. Und so gibt es da viele andere Sachen, wo wir gemerkt haben, ich weiß nicht, das ist jetzt schon, ich glaube, 3 Jahre her, aber ein Beispiel, das ich immer wieder in Erinnerung ist, ist dafür, wie Gott dann eingreift, wie Gott dann in dieser Zeit viel von abhängig ist. Wir waren im Sommer im Urlaub in Frankreich gewesen. Haben wir das mal erzählt, ja? Ja, oder nicht? Das haben wir vergessen, oder ich werde mir das nicht erzählen. Jedenfalls, wir sind in dem Auto in Frankreich und wir besuchen und meine Schwiegereltern, die wohnen seit eben 4 Jahren in der Bretagne, wo mein Schwiegervater pensioniert ist und die Temperaturwettbewerb in der Bretagne. Das war von uns aus etwa 1200 Kilometer. Wir fahren dorthin und so etwa 20 oder 30 Kilometer vor ihrem Haus, da fängt das Auto an, Mucken zu machen, fährt nicht mehr, bleibt stehen, blubbert dann nur ein bisschen herum und ich starte das eben und das funktioniert. Ich lässt sich nicht starten und ich bin schon dabei, also innerlich ganz erregt, weil es eine schmale französische Straße geht, ein Ort hindurch, wo sie gerade ein Volksfest feiern und hinter mir sind laute Autos, die hupen dann und ich bin immer nervös dabei und dann schließlich, dann muss ich ja ehrlich gestehen, obwohl ich ja eigentlich fand, jetzt habe ich dann ja geknüpft und gesagt, warum klappt das hier nicht? Da hat meine Tochter Eva dann gesagt, Papa, wir können noch beten dafür. Peinliche Sache, das hätte ich eigentlich auch auf Sonne aus der Idee. Aber in so der Panik dieses Augenblicks komme ich nicht darauf. Und dann beten wir also und ich muss ehrlich sagen, ich hatte doch im Herzen wirklich einen Zweifel, ob das noch funktioniert oder nicht. Und wenn ich jetzt, habe ich gedacht, naja, wie gut, dann das andere hat mir ganz gut. Ich gehe das Auto wegschiebe, mache das nochmal und tatsächlich hat es keine Fernseite. Gibt man sagen, naja, irgendeiner Fehler wäre nicht wirklich. Wir kommen tatsächlich bis zu dem Haus meiner Schwiegereltern, dann wieder Glück, Glück, läuft nicht mehr. Wir schieben dann das Auto, weil es wirklich nicht läuft, wir schieben das für diesen Werkstatt dort. Und die sagen uns, ja, wir können das gar nicht machen, doch ein Spezialwerkzeug, ich muss da eine Werkstatt 150 Kilometer entfernt. Wir rufen die Werkstatt an, sie sagen, wir haben keinen Termin vor 2 bis 3 Wochen. Und ich müsste aber in einer Woche wieder zurück sein, hier, weil unten müsste ich sogar eine Freizeit und so, weil die dann gerade einstehen. Und auf jeden Fall urlaubsmäßig weiter. Also, was machen wir? Ja, wenn ich so nicht. Wollen wir Bahn zurückfahren? Wollen wir campen oder sowas? Oder geht ja alles mit einer schlechten Familie und das Feuer dann alles weg. Also, dann beten wir wieder, jetzt nach der Erfahrung, beten, Herr Jesus, wie wir nach Hause kommen. Und wir verbringen noch ein paar Tage da, die wir verbringen wollten, die Woche eben, die wir da sein wollten. Und dann packen wir alles ins Auto, starten das Auto und es fährt bis nach Hause. 1200 Kilometer zurück. Ja. Und dann gehe ich am nächsten Tag nach Paderborn, hier in der Nähe, ne? Weil da gab es auch noch ein Gastgeberstück für die Sache. Und die sagen mir, sie haben keine Ahnung, wie ich mit dem Auto so weit gefahren bin. Eigentlich soll ich das gar nicht fahren. Und sie reparieren das dann so. Ja, und da merken wir da, wo wir unsere Grenzen kommen. Und wir merken, es geht jetzt nicht mehr. Da greift Gott ein. Er ist nicht so viel gesagt, aber er tut das manchmal, um bitte seine Herrlichkeit zu zeigen. Vielleicht hat Gott das nur gemacht, um den Glauben meiner Tochter Eva zu bestärken. Sie glaubt, dass Gott das hält. Dann ist es gewählt. Sie sagt, okay, sie glaubt das, ich mache das. So, vielleicht. Vielleicht wurde er mir auch eine Lektion geben, sagen, jetzt vertrauen wir mehr. So, ne? Vielleicht weiß ich, ja. Vielleicht wollte mir zusätzlich auch sagen, du bist von mir abhängig, denk mehr daran. Ne? Vielleicht. Ja, vielleicht auch sowas, genau. Und ich denke, dass man merkt, diese Sachen, die bleiben in Erinnerung. Die sind ja eine Lektion, das lerne ich manchmal mehr, solche Sachen, als wenn ich das irgendwo in der Bibel lese. Aber dann lese ich mir die merke ich, das stimmt. Das ist nicht nur bei mir so, sondern was ich mit dem Auto erlebt habe, das haben Elisabeth und Zacharias hier auch erlebt, nur in einer ganz anderen Ebene. Sie merken, dass damals sind dann die beiden nicht als voll kinderlos zu sein. Das war schlimm. Ich meine, wir können das ganze Mikrofon reinversetzen. Heutzutage, da rufe ich die Hälfte der Jugendlichen, dass sie uns zeigen, gar keine Kinder zu bekommen. Da sind wir so, das ist doch super, keine Verhütung benutzt und kein Ärger mit Kindern gehabt in dieser Zeit. Ne? Ja, viele junge Leute, die heute bedenken. Dann müssen wir uns erstmal wieder in das irdische Denken hineinversetzen, dass Kinder Segen Gottes sind und umso mehr Kinder, umso mehr Segen und so. Ne? Dann ist so gar nicht mehr unterdenken. Unsere Gesellschaft ist ja eher gegen Kinder eingestellt. Wenn Kinder dahinter, das macht ihr überall. Versucht mal, mit einem Herzchen dann unsere Wohnung zu bieten. Das ist äußerst überflüssig, Mann. Die Leute sagen, ihr macht die Wohnung kaputt. Das geht ja gar nicht. Und die Kinder sind die Wohnung kaputt. Und so viel Lärm. Irgendwie habe ich jetzt letztens in der Statistik gehört, sehr viele Fälle, die für Gericht werden, die Nachbarschaftsstreit, jedenfalls Kinder, die Nachbarn ärgern. Und das ist ganz klar, Kinder sind heute ein Problem. Auf dem Land sind wir hier, bei uns sind auch junge Leute, aber zu uns kommen, das ist auch gut. Und die Kinder können schreien, wie sie wollen, dass du von Wohnung kein Nachbarn bist. Ein Vorteil, das kannst du auch Eltern ganz ruhig sein, mal. Das kommt gar nicht so drauf an. Und die Kinder können schreien, also, das ist manchmal schlimm, ne? Und morgen, als die ganze Tochter da wollte, irgendwas nicht anziehen, ne? Dann sind die ganzen schreien, und dann, also, einfach, oh, jetzt geh mal da draußen, holt sich wieder, und dann schreit sie dann mit Zeit, dann kommt sie wieder rein, das ist in Ordnung, dann geht es weiter. Und, jedenfalls, hier ist das damals ein Geschenk Gottes, die Kinder. Und die Elisabeth, die hat darauf gewartet, sie hat danach gesehen, sie hat dafür gebetet. Und jetzt, wo es eigentlich schon zu spät schien, im hohen Alter, von 30 Jahren. Und ich denke, deshalb sollte sie sich wieder verwundern, dass wir das auch bei Abraham und Sarah haben. Immerhin sind das ja 1200 Jahre vorher, ja. Und wenn Gott einmal in 1200 Jahren ein uraltes Ehepaar ein Kind fängt, dann ist das, glaube ich, nicht allzu häufig. Dann ist das durchaus akzeptabel und scheint mir auch möglich. Und deshalb wundert es mich einfach, dass die Theologen an der Wache nicht abgeschrieben waren. Wieso soll Gott mit den 1200 Jahren zweimal was Ähnliches tun? Gerade wo Frage von Kindern und Ehepaar für eine Sache ist, die jede Generation neu, jedes Ehepaar neu bekommt. Und ihr seht, wie viel wird heute aufwendig gemacht von in die Prophetisation. Da haben sie einen Spruch, dass sie die Geld wieder hineinvestiert, dass man doch ein Kind bekommen kann. Da kann man das vielleicht einfach klar, was das ausprobiert. Das wird vielleicht ein bisschen nachvollziehen, wie sich die Ehe gefühlt hat. Die damals kein Gebetsteam hatte, die das als Reagenz da zusammenmischen konnte, sondern die nur das Vertrauen auf Gott liegt. Und Gott hat sie geantwortet. Was für mich auch eine Herausforderung ist, ist, manchmal sind wir unser Leben lang dabei und führen ein ganz normales Leben und bereiten uns vor, vielleicht so für eine Situation, worum wir uns besondererweise brauchen, die wir gar nicht wissen, die wir gar nicht ahnen. Und da haben wir 20, 30, 40 Jahre treu mit Jesus gelebt, es passiert nicht so. Wie viele Menschen gemeint, die sagen, wir müssen immer High-Erlebnisse haben und toll und wie super, dass uns da in den Alltag laufen. Nein, wir sind ganz normal. Sie tun ihren Dienst, ihren Job, sie bauen ihre Gemüse an, er geht zweimal im Jahr zum Tempel und dann passiert uns nichts. die wir noch nie in der ganzen Weltgeschichte mehr erwähnen. Das Einzige, was in der ganzen Weltgeschichte übrig geblieben ist, von dem ist, dass sie hier an diesem Punkt Gott vertraut haben, Gott sie gewählt haben. Alles andere war die Vorbereitung. Und manchmal ist es eine Herausforderung für uns, dass wir hier auch, wenn wir durch den normalen Alltag gehen können, lasst es dabei teilnehmen, es kann dann nicht irgendwo mal, da begegnen wir einer Person, vielleicht nur für 10 Minuten. Und das ist das, was zu der Ewigkeit auf die Dauer führt. Das ist der Hauptinhalt, das ist die wichtigste Aufgabe, die wir gehabt haben. Also, gerade vor 3 Wochen, in Reihenhausen, vor 3 Wochen, habe ich einen Beitrag gehalten in Bayreuth. Und da habe ich einen Mann kennengelernt, der ist Hausmeister. Kommt aus Russland, ich habe gesagt, ja, vielleicht wie wir, dann würden wir ihn anerkennen, dann haben wir hier noch als Hausmeister arbeiten können. Die würden sagen, das ist kein besonderer Job, das ist eine Wohnanlage, da wechseln die Leute hier schnell. Und eines Tages, da hat er sich eine neue Wohnung vorgestellt, und dann kam da ein Mann, der hat sein Eheproblem, hat sich von einer Frau getrennt, oder sie wollten sich mit dem Beruf zu tun hatten, war mit seinem Freund, und sie dann zusammengezogen, also was für ein coole Hülle halt wieder ein Gipfel heute, ne? Und der ist etwas ungläubig und der zieht jetzt von zu Hause aus und der sucht eine kleine Wohnung und in diesem Wohnpark, wo der Hausmeister ist, da ist eine Wohnung frei. Und dann zeigt er ihm die und dann stellt er so die Frage, der Mann, der ja reinkommt, will, was wohnen hier denn die Leute? Und der Hausmeister antwortet darauf, naja, in der ganzen Menge die Zeit hat er zu kämpfen und ich bin offen dabei, ne? Und dann sagt er, ja, ich bin wohl auch eine gescheiterte Existenz, der erzählt ihm von seinem Eheproblem. Und dann kommt dieser Hausmeister und sagt, ich bete jetzt für dich. Ich ziehe dort nie davor, diesen Mann in Beten zu gehen. Und das ist für den, der anders zum Glauben zu kommen. Ich habe den Mann kennengelernt, der ist jetzt seit etwa einem Jahr Leute. Und ist zum Glauben kommt dadurch, weil er war so tief drunten durch die Kapitulier. Und jetzt hat er gesagt, da ist jemand, der kann helfen. Da ist jemand, der vertraut, Gott kann die Situation wirklich verändern. Und er ist zum Glauben gekommen. Und jetzt habe ich mir gedacht, da bist du Hausmeister, denkst, ich habe einen Job, der verändert die ganze Welt nicht. Was mache ich da? Wir putzen, sauber machen, Türen aufschließen, Lichtverträge unterschreiben. Und dann gebraucht es Gott als Evangelist, das Leben eines Menschen zu verändern. Nur dadurch, dass ich diesen Moment freue. Ich habe mir auch gesagt, aber er hat mich gefreut, und gedacht, irgendwie, dann fehlt er jetzt wieder nicht hinter jeder Tür und bete. Ich sagte, ja, ich habe mir einen Moment daran gedacht, aber dann wusste ich, das muss ich jetzt machen. Und tatsächlich genau das, was ich gesagt habe. Und dieser Mann ist in der Länge geschickt, ich habe den Mann auch kennengelernt, ich bin da auch gekommen. Und er erzählt das auch. Wir waren beide, der Hausmeister und der Mann auch, ist dann in dieselbe Gemeinde gegangen. Ja, hat dann seinen Job aufgegeben. Der war nicht Besitzer einer Diskothek. Ja, und der war bekannt, weil in Bayreuth hatte viele Leute bekannt. Und erstmal, als er zum Glauben gekommen ist, hat er gesagt, na gut, dann mache ich jetzt eine christliche Diskothek. Hat mir dann erzählt, kommst du glauben? Der hat dann seinen Türsteher, ne, die vorne waren, die Leute reingelassen haben, und hat da Traktate gegeben, die sollen auf wen der reingeht, Traktate geben. Dann hat er alle alkoholischen Getränke rauszuräumen, die starte ich nicht mehr. Also ihr könnt euch vorstellen, das hat er gut für 2-3 Monate gemacht, bis er gemerkt hat, das geht auch nicht, dann hat er verkauft. Aber ihr müsst euch vorstellen, die Leute haben das gemerkt, die jungen Leute, die kannten wir, das haben sie gemerkt, der dreht durch, der ist christlich, der redet die Leute wirklich auf den Glauben an, es gibt keinen Alkohol mehr, was machen wir denn? Ich kann euch vor, ihr sitzt in der Diskothek, erwartet von mir, die da nichts zu tun haben, kommt da so an, wo die Bilder früher stehen, ne? Oder wir zwei Traten, ne? Und nicht mehr durch, Jesus liebt dich. Also, das hat er, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, hat er nicht erzählt. Aber da merkt ihr, das können Auswirkungen sein, wenn wir treu bei Gott sind im Kleinen. Dieser einfache Hausmeister, ich meine, nicht so ein bisschen von uns Hausmeister, also wir reden Frau, ich habe gar nicht, ich bin so eine Hausmeister, die sagt, ja, Bundeskanzlerin, der darf halt Gesetze entscheiden, darf die ganze Welt auf mich hören, aber wer hört auf den Hausmeister, ne? Da ist man hier, dass was für abziehen, man wird ja auch nicht, aber wer verändert sein Leben? Hier merkt sich Gott, gebraucht Menschen, egal in welcher Stellung sie sind, egal wie wichtig sie sind, und hier, das für mich so aktuelle Beispiel, was ich jetzt gerade vor kurzem gesagt habe, die beiden kennengelernt haben, Gott gebraucht, Gott hat jahrelang für und aufgeschlossen zu gemacht mit Menschen gesprochen, gerade hier, da gebraucht ihr Gott. Und ich muss so sagen, weil ich erwarte jetzt sehr viel, wie ich mich öffentlich mache. Das ist lange, wenn ich mich hier erst. Ich schicke euch vor, ich zeige euch eine Wohnung und ein paar fünf Meter ist der Bitte. Ein Wunder Gott ist, ne? Und so ähnlich sieht das auch hier. Jetzt Zacharias, der tut sein Dienst, Elisabeth, die Bären gehen. Wir haben schon aufgegeben, unser Leben ist bald zu Ende, abgehakt, wir sind bald Rentner, ich gehe zum Ende hin. Und jetzt alles nur Vorbereitung für diesen Augenblick. Gott will diese brauchen, um den Johannes zu gebären. Und der Johannes ist dann Vorbild und Vorläufer für Jesus. Und das ist eine tolle herausfordernde Sache. Und da merken wir, diese beiden, das ist nicht nur ein geschichtlicher Bericht, sondern es zeigt uns etwas über den Prinzip des Handelns Gottes mit uns. Und das kann uns herausfordern, wir können in bestimmten Lebensphasen an derselben Stelle stehen, diese auch gewidmete Verhaltung hat. Also, es geht dann, es geschah aber, als er den Priester nicht vor Gott verrichtete, denn dann kommt seine Abteilung an die Reihe, er zieht das los, er geht dann in den Tempel des Herrn, er ist dort alleine, es ist kein anderer bei ihm, es hat auch niemand, der diesen Engel nicht bemerkt, das Volk ist draußen, ihr wisst das ja, vielleicht ist es auch bei uns in der Bibel, denn manche Bibeln, die haben im Alten Testament dann so eine Grafik vom Tempel mit drin, wie der Tempel ausgesehen hat. Schauen wir mal gerade, ob das dann hier auch hier irgendwo drin ist. Auf jeden Fall, das, was ihr sicherlich wisst, ist, es gibt dann einen Vorhof der Heiden, es gibt einen Vorhof der Frauen, es gibt dann einen Vorhof der Männer, es gibt einen Hof, wo die Priester hingehen durften, und dann gab es eben das eigentliche, die eigentlichen Tempel, wo auch der Opferaltar stand, in der war die Mitte ausgewählte Priester. Man sieht das alle Heiden, das ist dann noch eine Stufe weiter, da durfte der letzte hohe Priester nur einmal ein Jahr hineingehen. Aber auch so in den Vorraum, wo der Altar gewesen war, da durfte auch Priester nur die, die dann auch ausgewählt worden sind. Und zu dem gehörte der Sacherdienst. Ah, hast du dieselbe Bibel wie ich auch? Ja. 196. Ja, die ist ja auch ganz gut, auch wenn nicht alle Sachen gut sind darin. Aber ich werde jetzt noch ein paar Sachen. Oh ja, genau. Ja, hier ist aber nur der innerste Tempel. Hier ist nicht die ganze Anlage drin noch mit drin. Ja. Aber hier seht ihr auch den Räucheraltar, genau. Also wenn ihr da gerade diese Bibel auch mit habt, da seht ihr den Räucheraltar. Also ihr seht, der Räucheraltar steht direkt vor dem Allerheiligsten. Direkt vor dem Allerheiligsten, wo die Bundeslade mit drin war, vor dem Vorhang, aber in dem großen Tempelgebäude. Ja? Also in dem großen Tempelgebäude. Und da saß jetzt, da stand jetzt der Zacharias. Und draußen vorne vor, in der Vorhalle und draußen vor dem Tempel, da waren die Priester, die gewartet haben. Und in den anderen Vorhöfen, da waren die anderen. Dieses Opfer wurde normalerweise jeden Tag gebracht. Also die Opfer waren jeden Tag, aber jetzt ist eben ein besonderer Tag und draußen sind die ganzen Pilger, die aus ganz Israel kommen und die gerade im Tempel anbieten wollen. Und sie warten darauf. Und dann erschien ein Engel, Engel des Herrn, er stand in der Rechte des Räucheraltars, also zur Rechten des Räucheraltars, das können wir uns genau vorstellen, wobei Lukas sieht leider nicht an, von welcher Seite aus gesehen, von der Seite des Allerheiligsten aus gesehen oder vom Eingang aus gesehen. Normalerweise, weil keiner aus dem Allerheiligsten kam, gehe ich davon aus, also meint das vom Tempel ausgewählt, Eingang, also jetzt ist der Tempel Eingang, dann sind da rechts und links die Säulen, dann steht direkt davor und dann wäre das hier der Altar. Und hinter dem Altar, da wo das Fenster ist, da wäre ein großer Vorhang, das wäre der dicke Vorhang, der zwei Finger dick sollte der sein, wir wissen nicht, dass hier der Blut reißt, das hier gestört. Hier ist dahinter und dahinter ist das Allerheiligste und hier ist dann die Tür, die öffnet und vor der Tür, das ist die Priester, der geht alleine rein in den Raum. Und dann steht er hier davor, er will das reinwerfen, dann zur Rechten des Altars, also das da müsste dann der Engel erschienen sein. Und wir merken, Lukas ist nicht konkret. Es gibt genaue Angaben, es stellt sich die Frage, wie ja, wer das ist ganz einfach, aber wie er tatsächlich mehr geredet. Darf man natürlich nicht, weil er erschienen geworden ist, aber als er wieder reden konnte, hat er davon berichtet, wie kommt das denn, dass wir ein Kind bekommen haben? Wie kommt das, dass wir den Namen Johannes führen? Dann hat er auch diese Einzelheiten erzählt. Denn Lukas war ja nicht dabei. Also, dann geht er zurecht mit Räucheraltars, Zacharias erschreckt und er sieht und Furcht überfällt wird. Furcht ist hier nicht das schlechte Gewissen, sondern hier ist mit Furcht, mit dem Ehrfurcht Gottes. Und die merken wir bei allen Menschen im Alten und Neuen Testament, denen Gott begegnet. Erstmal kommen sie an Ehrfurcht hinein. Warum? Weil sie plötzlich die Heiligkeit Gottes führen. Es ist jetzt vielfach auf den Begriffen, den Ungläubigen führen, das scheint Gott so wie ein Gegenstand aus unserer Welt zu sein. Wir unterhalten uns über einen Apfelbaum, wir unterhalten uns über ein Buch, über eine Urlaubsreise und so nebenbei auch über Gott. Das, was bei vielen Leuten heute gar nicht mehr vorhanden ist, ist irgendwie noch der geringste Anlass von Ehrfurcht Gott gegenüber. Wenn Sie allerdings mal vor Gott stehen, was Sie auch mal tun werden in der Ewigkeit, dann plötzlich sind die ganzen Gehörige in den Fragen zu kontrollieren, ja? Und dann ist unmittelbar diese Ehrfurcht, wie du in der Gegenwart Gottes bist, dann merkst du sofort deine Schlechtigkeit und Unwürdigkeit. Und das merken selbst junge Leute, die fromm gewesen sind. Priester waren beide, Mann und Frau, also Frau ist nicht Priesterin, aber aus priesterlichem Geschlecht, und beide Wege haben das in die letzten Wege gelöst. Und trotzdem diese Furcht, die aus Angst, also der hat jetzt nicht gedacht, der Engel tötet mich, aber diese Ehrfurcht ist ihre Wirklichkeit in meinem Leben. Der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden, deine Frau und dein Sohn zu dir. Hier merken wir, hier erst mal erwähnt, dass sie immer noch dafür gebetet haben. Sie haben also daran geglaubt, Gott kann noch Wunder tun. eigentlich, und das haben die meisten von uns heute rational sein zu sagen, also 70 Jahre sind vorbei, was weiß ich, ich bin 60 oder 70, da ist es wieder nicht mehr. Ich habe das ganze Gefühl auch dann, wenn die meisten von uns haben, jetzt sehen wir schon gehabt und so, aber dann würden wir immer sagen, das ist nicht mehr möglich, wir sind auch vielleicht auch ganz gebet, weil das ist doch unmöglich, das kann doch gar nicht sein. Und hier merke ich auch diesen Glauben, die Vertrauen darauf, obwohl sie ein Eis war, sind immer noch dafür gebetet. Das wird hier nebenbei mit eingeführt. Und dann wird eben der Sohn genannt und der Sohn, der soll dann Johannes heißen. Und Johannes heißt ja, Gott oder Jahwe hat Gnade erwiesen. Jahwe ist schwierig zu lesen. Und jetzt können wir versuchen, diesen Namen mal zu deuten. Was könnte das denn bedeuten? Jahwe ist schwierig zu lesen. Warum soll der Sohn diesen Namen bekommen? Das ist eine gute Idee. Ja. Also ich denke, dass das der eigentliche Grund ist. Es gibt noch einen zweiten, da habe ich jetzt gesagt, dass der reicht der erste. Dass die Ankündigung der Geburt Jesu Christi. Ich lese vor. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas nach Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus David. Und der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel kam zu ihr herein und sprach, weil sie Güte begnadigte. Der Herr ist mit ihr, die Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Du wirst groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber fragte den Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann sei? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird über dich haben. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und sie, Elisabeth, seine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und sie ist jetzt schon im sechsten Monat. Sie ist vorher unfruchtbar genannt worden. Und denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von dir. Also, wir nehmen das einmal Ankündigung an Zacharias und auch an Elisabeth. Wir freuen uns darüber. Jetzt etwa zeitgleich, wir haben es 10 Minuten später genau gesagt, kommt diese Ankündigung an Zacharias. Und bei den Orten wisst ihr sicherlich, wie ihr die Karte nachschauen und habt ihr fast die Nazareth-Lektion. Das mache ich gerne mal die Karte auf. Nazareth liegt ja nicht so direkt am See Genezareth, sondern, nördlich des See Genezareth. Und zwar, Richtig. Wird euch eingetragen? Die Genezareth wird in den Westen, und zwar Richtung Mittelmeer, und dann fließt ihr so ein bisschen südwestlich, fließt ihr auf Nazareth. Also, vorher, da ist die Elisabeth und der der Zacharias, die sind in Bergland, im jüdischen Bergland. Das jüdische Bergland, das ist um Jerusalem herum. Jerusalem, seht ihr, das ist ungefähr auf der Höhe des Nordzipfels des Roten Meeres. Etwas Richtung Westen. 800 Meter hoch, das ist im genetischen Bergland. Wenn ihr seht, dass Jericho und auch der Rote Meer unterhalb des Meeres steht, dann wird er innerhalb von relativ wenigen Kilometern zu ziemlich starkes Gebäude. Und da sind dann auch solche Sachen erklärbar, wie bei den Gleichnissen bei Martin von Luther. Da wird ja so ein Mittel, wie ging herab, knapp, also wie ging knapp von Jerusalem nach Jericho. Und das ist eben hier strategisch, die herunter. Es geht aus den Bergen in dieses Tal hinein nach Jericho. Und die Landschaft ist auch vollkommen anders. Und um den Jordan herum ist es grüniger, blühter, das ist wütend, da ist viel Fruchtbarkeit. In dem gewissen Bergland, da ist es ja hart, trocken und kalt, auch wüsten eben über Steinwüste. Das heißt, die Wüste von Steinwüste, das ist von Sandwüste. Übrigens auch die Wüste, in der dann ein Verkäufer war, ist von Sandwüste. Und wer für uns das Bild vor Augen hat von der Sahara, mit dem großen Hühne, sagt es ja nicht das mal. Und die Wüste, weil wir, der Wüste war und der wir Propheten waren, ist Steinwüste, die ist auch heiß, und das sind dann Felsen, Kürze davon, Steintropfen, die überall herumlegen, sind eben die Wüste, die damit gemeint ist. Und also, wenn wir in Galiläa sind, da ist noch, ich weiß, ist das ungefähr, aber umso weiter dann in den Süden rein wird und die tiefer wird es, und bei mir, das habe ich jetzt nicht genau wie viel das Rote Meer darunter liegt, sehr zu Ende und so. Ja? Ist auch nicht so schön. Ach, ja gut, dann wäre die Frage beantwortet, alles über den Meer spielen. Ich hatte jetzt gemeint, es sei oberhalb, aber ich kann nicht auf jeden Fall. Dann würde ich trotzdem noch ein Gefälle, ne? Gefälle, genau, vom Wasser ist nicht gesehen. Und der Rüde Rückwärts? Ach ja, dann machen wir so 60 Meter Gefälle, sozusagen, das von Rüde Rückwärts bis Jericho, und dann gibt es das Rote Meer noch tiefer. Ja, wenn wir das jetzt mal sehen, dann sind 800 Meter ist Jerusalem über, hier ist 200 und noch mehr Meter unter, das heißt, wir sind dann bei über 1000 Meter Regenbezug, das wäre jetzt kurze Zeit. Bitte? 1200 sogar, ja. Also wir sehen dann bis zum Toten hier herunter. Und wir merken, dass es ziemlich im Winter Höhenunterschied auf einer relativ kurzen Strecke. Aber nochmal, um zu sehen, wo die beiden wohnen. Also hier jüdisches Bergland, die Küste, die ist ja wieder fruchtbar. Das ist heute da, wo Tel Aviv liegt, also in der Joppe, Aschdod und so weiter. Da lebten sie nicht, sondern sie lebten in Judäa im Bergland. Das heißt hier also auch nicht am Toten Meer, sondern das müsste hier in der Gegend sein, wie Bethanien, Bethlehem, Hebron und so weiter in dieser Gegend. Da wohnt dann Zacharias und Elisabeth irgendwo. Und im Norden, Nazareth, da ist dann Jesus aufgewachsen, da kommt auch Maria und Josef her. Wir sehen nämlich nicht direkt am See, steht das Tiberis ja um. Das werden wir auch noch sehen, wenn wir gerade bei der Karte sind, nämlich Kapernaum. Und Kapernaum liegt dann im Norden des Genezareth. Ne? Aber Nordküste des Genezareth, da ist dann Kapernaum. Und da Tiberis und als in Nazareth vertrieben wird. Und wir sehen auch, Nazareth liegt dann relativ nahe an Samaria. Also Samaria liegt dann zwischen Judäa und zwischen Galiläa. Und die Leute, die nach Jerusalem gezogen sind, haben meistens den Umweg genommen, eben an dem Jordantal entlang, bis nach Jericho, von Jericho herauf nach Jerusalem. Weil sie eben sich nicht verunreinigen wollten mit den Israeliten. Und bei Jesus machen wir das ja, wahrscheinlich hat er auch mal diesen Weg getan, zum Beispiel als er 12-jährig war mit seinen Eltern. Aber als er dann zu seiner letzten Reise nach Jerusalem ausschließt, da wissen wir, weil Lukas betont hat, in der samaritanischen Reisebericht, da zieht er noch durch Samaria herdurch, nach Jucha zum Beispiel, der ist ja auch angegeben. Samaria, etwas südöstlich von Samaria, ist dann Jucha. Das ist ja da, wo ihm die Frau bewegt wird, ne? Ein Brunnen. Das ist ja da in der Nähe, also hier in der Region, der das ist dann auch. Ja. Also hier in der Gegend. Samaria und wir sollten ja in der Sekunde haben. Ja. Ja. Mal das hat auch entsprechend Zeit gebraucht. Und heute würden wir sagen, ach, wir fahren mal am Nachmittag dahin im Auto, weil ich meine, die Strecken sind zu Fuß in der Reihe. Vom Autofahren ist natürlich alles nicht mehr. Ja. Ja, genau. Also mit dem Auto ist das keine große Sache. Aber mit dem Fuß, das ist dann schon ein bisschen. Um rein zu bleiben, ne? Um rein zu bleiben, gehen wir dann gut. Dann merken wir, dass das Gefühl etwas kosten. Das habe ich auch schon gelernt, als ich mit einem Hotel gearbeitet habe. Habe ich das schon mal erzählt? Ja, Hotel gearbeitet und dafür. Also ich habe beim Hotel gearbeitet und da habe ich dann der Jude gewesen. Ist eigentlich ein Glaubwurfraum, also war dann Juden Christ, ein Kleinverkehr gewesen. Und im Sommer, da war dann wegen Wurf, die Festpreisen waren wenig da, das war ein Vorlesungsverkehr mit in der Innenstadt, in der Bahnhof-Festgebiet, könnte den, Bahnhof-Festgebiet, Bahnhof, das war ein Jüdisches Hotel, da habe ich gearbeitet, und das war immer noch da. Und da waren im Sommer viele, ja, ich meine, ich habe nicht dazu beigetragen, dass es untergegangen ist. Ne? Also da, das ist immer noch, da sind dann im Sommer viele Reisegruppen gekommen, und da waren auch jüdische Reisegruppen. Und die waren dann auf dem Kurztrip in Europa, so Europa in 5 Tagen oder sowas gab es dann für die, so ähnlich wie manche japanische Touristen, ne? Und das war dann eben so, die waren dann meistens 2 Tage vorher in Italien gelandet, und haben dann 2 Tage in Rom, sind dann an einem Tag gefahren, so Florenz nochmal abgestrichen, dann die meistens in Luzern, so lange Holzbrücke oder bei dem See, und dann am Abend sind sie quasi angekommen, und am nächsten Morgen sind sie meistens bis in Paris weitergefahren. Also, die ein bisschen länger gewesen sind, die sind dann auch nochmal nach Deutschland gefahren, die Lebensgeschäfte in den Spanien, in Deutschland, in Deutschland, ne? Wenn man mal Deutschland gesehen hat, so, ja. Jedenfalls ist man über Nacht gekommen, und meistens war es so, dann sind sie am Freitagabend gekommen. Du bist erst Freitagabend beginnt der Sabbat. Und da waren häufig religiöse jüdische Reisegruppen. Das war eine interessante Erfahrung, aber die ich gesehen. Ich habe auch versucht, mit meinem Hebräisch-Text mal mit ihm zu sprechen, aber das war nicht ziemlich schlecht. Weil das zu lesen, zu übersetzen, das ist ganz anders, als wenn du in die Bibel lebst, da hören wir, das was zu verstehen, da braucht er 5 Minuten einen Satz zu formulieren und dann hört keiner mehr zu. Ne? Auf jeden Fall, dann waren sie gekommen und das war dann auch so, die haben vielleicht nicht schon in die Tür gegeben. Nach 5 Sternen Hotel, mit eigenem Restaurant, der nicht schon in die Tür gegeben hat, warum? Weil das Geschirr ja nicht groß sei. Dann haben sie nur von Pappbechern gegessen, Pappbechern getrunken, weil sie sich ja nie gebraucht worden. Und es kommt ja dann auf der Fähre auf diesen vollen Porzellanteller, das war mal einmal möglich, einmal Fleisch gebraucht gewesen ist. Und dann sind die unrein für alle Zeiten. Man sieht ja von vielen Kilometern, und dann kann man sie nur wegwerfen. Ich habe den Besser von Pappbechern, haben sie dann gegessen, die sind tot. Was ich aber sagen wollte, war, sie sind unwürdig machen, manchmal, um das Gesetz zu erfüllen, macht ihr eine viel größere Mühe, damit ihr nicht arbeitet. Sie sind also am Freitagabend gekommen, war sie dabei, und dann sind sie in ihren Koffer gekommen, rausgestiegen, mit dem Hotel hatte, das ist jetzt 5 oder 6 Sprache, und jetzt sind sie gekommen, und wir wollten sie mit der Hilfe nach oben. Jetzt ist aber so, die Radiner, die haben festgelegt, dass Knopfdrücken ist Arbeit. Das heißt, wenn wir zum Knopf verfahren, ist es Arbeit. Sie darf aber nicht arbeiten, also auf den Knopf nicht drücken. Du darfst aber die Treppe rausfahren, die 50 Stockwerk, mit dem Koffer, das ist keine Arbeit. Denn du darfst ja so die Schritte tun. Wenn du das ja im Bus gegessen hast, der Abschied in die Schritte nach vorne, da bist du dann oben, keine Arbeit. Aber Knopf ist nicht Arbeit. Da wir ja dann nicht mehr wussten, wie das mit dem ist, und dann bist du nett und freundlich zu dem sein wollten, dann war mein Job beispielsweise, ich war ja die Untergeordnete, genau, das Knopf schon, ja. Das heißt, immer wenn dann jemand kam, dann stand ich mich zufällig an den Fahrstuhl, hab dann gedrückt, und dann reingehen durften sie ja. Reingehen ist ja kein Problem, wir knopfen, ne? Jetzt dürfen sie aber drinnen nicht drücken, auf der Station, wo sie aussteigen, ne? Also würden sie jetzt stehen da, bis sie nicht morgen, ne? Wenn ich da nicht aufhören bin. Also bin ich mitgefahren, und jetzt war noch ein kürzliches Problem. Die darf ja, das steht im Alten Testament auch, die darf ja die Halten, die bei dir wohnen, nicht zur Verführung zur Arbeit. Also die durften auch nicht sagen, wo ich drücken soll, weil dann hätten sie mich als Heide verführt zur Arbeit nicht erwundet. Also was muss ich dann machen? Ich habe dann jedes Stockwerk gedrückt und irgendwann sind sie dann ausgestiegen. Ja? Und sie haben mir nie gesagt, dass ich arbeiten soll. Ich als armer Heide, ich brauche mich nicht zu tun, nicht zu arbeiten, wenn ich zu dem tun will. Ne? Aber nicht dafür passieren. Ja. Und dann merkt man, das ist dann wirklich das Pharisäische, wenn ich das heute durchgeht. Ne? Genauso wie wir, die für unreinigt einen größeren Weg zu gehen, nach dem Ruder werden, obwohl die mit keinen Pharisäer, sie kann hier mit keinen Amerikaner tun, sie kann sogar lang, wo sie kein Amerikaner ist. Aber der Tempel, irgendwo der Boden, ist verunreinigt. Besser, du machst hier 1000 Meter runter, 1000 Meter hoch, großer Umweg, mehrere paar hundert, dann bist du rein. Dann merken wir, dann irgendwo typisch diese jüdische Kurse von Reinheit, das ist sehr gut. Und dann merken wir, das ist gar nicht so, dass man Jesus wollte. Und jetzt stellt sich doch auch, ja, warum Jesus gehört sich, das sieht das von dir, am Sabbat zu Hause gehabt. Dann wollte ich Jesus einmal zeigen, achtet mal darauf, das ist nicht das, worauf es ankommt. Ihr mit euren kleinlichen Gesetzen, dann ist nicht das, was ihr wollt, was ich will. Der Sabbat ist für die Menschen da und nicht für, dass ihr euch entsetzt und verpickt macht. Und dann merken wir, das ist der Hintergrund. Und die Leute haben sehr ernst gemeint, wie die Juden auf dieser Kopf haben sehr ernst dabei gearbeitet, ne? Ihr Last auf sich genommen habt. Wir haben schon neue Zeitungsartikel gelesen, wo dann so, ja, wieder ein neuer Ziel kommt, da hin ist, und ich habe den Weg angesprochen. Und ja, und das ist dann so, dass da haben wir extra eine Zeit eingebaut, dass wir am Sabbat abschalten. Ja, ja, das heißt, es ist so, weil wir also auch am Sabbat arbeiten und der wird also stark abgestellt, und die Dinge. Oder noch etwas anderes, das ist der Feierabendwoche, da hat man in der Stadt Israel, im Norden von Israel, da hat man eine Straße gebaut, eine kurzige Straße. Die wird auch, oder? So ein Rabbiner davor, wie viel Gewicht davor gekämpft hat, es geht darum, dass man archäologisch festgestellt hat, am Kartenmeld auf, dass irgendwann mal in so römischer Zeit war an der Stelle ein Friedhof. Die dürfen sich aber, die Pharisäer, ja, verunreinigen sich ja, wenn sie über die Beine drüber gehen. Deshalb durfte sie nicht mehr da lang gehen, jetzt konnte sie nur nicht mehr lang gehen. Also wurde eine neue Sache ausgepistet und hat sich geeinigt, ja, wenn die Straße auf Luft geht, dann darf man da lang gehen, weil die Luft abkommt, mindestens 20 Zentimeter. Also hat man jetzt am Vorraum unter der Straße noch mehr auf, wenn sie sehr teuer, Millionen investiert, jetzt geht die Straße dann in der Luft. Und jetzt können die Pharisäer da rüber gehen, also die heute nicht, die orthodoxen Juden, und aus liebevollen orthodoxen Juden wird sie den Strafabgekommen von 2 Kilometer mit leeren Millionen. Und jetzt sagt man schon, ja, nachdem man das noch hat, ein neues Projekt, wie wieder eine Küche war und wie wir Kaffee bauen müssen. Also interessant, ne? Aber man sieht, es ist nicht so absurd, aber orthodoxer Jude, für den ist klar, dass Windgebote, die muss man einhalten, egal wie viel es kostet und wie viel Jude das macht. Ja. Genau, das war erstmal so ein Betragekrieg und so, beim Jom Kippur-Krieg, ja, und, ja. Ja. Genau. Und natürlich in der Notsituation, da ist es auch so, dass man jedes Kind hat, auch wenn ein Opfer in den Rind fällt, dann darf man ja rausziehen, die Füße zu. Also die Juden war auch damals erlaubt, wenn sie in jedem Tod sind, dann dürfen sie auch am Sabbat arbeiten. Aber natürlich, das kann sich jetzt nicht angerichtet, also die Feiertage, das heißt, wir brauchen erst eine Stunde lang, ehe das alles organisiert ist, und das wollen sie ja nicht. Die hatten wir auch getan. Hat allerdings schon mal mit dem Grunde vorgeführt. Aber da wir auch hier sitzen müssen, nicht alle Juden sind, aber also doch, nicht alle Juden sind. Wir haben die Juden kennengelernt, das ist kein Fleisch, das ist das Ziel, das ist die Juden eigentlich. Das ist die Juden, die Orthodoxen, Juden sprechen. Und manchmal ist es so, wenn man nicht Orthodoxen ist, und ein Orthodoxes Quartier reinkommt, der wird ein Stein geworfen. Also sind wir abgefallen, ne? Und auch Juden gibt es nicht, dass wir hier Namen geben, und das ist dann eigentlich auch hier. Es gibt auch in Südamerika, also in Israel, und dann gibt es immer noch das Koscher. Und es gibt dann immer Rabbinat, das Blut bei jedem Namen gibt es auch das Koscher. Das ist auch ganz verkauft worden. Wir wissen ja, Lebensmittelkontrolle ist das ein Halbteil, und das ist das Koscher. Deswegen sind wir hier, dass ich da irgendwo noch nicht gut damit drin oder so, ganz stark mit Koscher, das ist nicht klar. Und dann macht er so stark, dass er sich nicht verstehen. Okay, das war jetzt eine Reiseroute, aber jetzt kommen wir von der Reiseroute wieder zurück zu der Maria. Also, 6 Monate sind sie schwanger, das wird ja einmal erwähnt in 6 Monaten, nämlich berechnet ab der Empfängnis von Elisabeth, und dann wird uns ja später nochmal gesagt, dass es Elisabeth zur 36 und sie, Elisabeth, eine Verwandte, ist in 6 Monaten schwanger. Also, das war der Engel nochmal. Möglicherweise, weil passiert sich nicht wahr. Sie wurden bald auseinander und schreibt sich die Süße rufen an, vielleicht weiß ich es nicht sagen. Es könnte aber auch sein, dass sie es zwar weiß, aber dass der Engel sich daran erinnern will, das, was ich bei Elisabeth gemacht habe, das kann ich bei dir auch führen. Aber das wäre ein Vorbild, und es wäre beides möglich. Wir sehen das ja nicht genau, wo später sieht sie dann das für Elisabeth, das wäre der nächste Aspekt. Richtig, genau. Also ich nehme das Wissen, aber es wäre wirklich der Mann, das heißt, oder die Familie oder so. Aufschreiben. Also ich meine, es wäre theoretisch wie gewissen, was man macht. Aber es klingt fast so, als ob er irgendwie auch auslernen muss. Dann wurden sie also in der Stadt in Galiläa, in Nazareth. Galiläa, das wisst ihr sicherlich alles voraus, ich nicht viel erzähle. Galiläa galt damals als so der Umgehör hier in Israel. Da waren auch zurzeit diese ihre Aufstände gewesen, gegen die römische Oberherrschaft, das war ein Wirken der Piloten, die sich da niedergelassen haben. Und übrigens gab es auch gerade in Galiläa eine Mischbevölkerung, die kamen die Galiläa aus der Galiläa heruntergekommen aus. Viele der Galiläa hatten sich vermischt mit der römischen oder griechischen Bevölkerung. Wir merken, dass man erstmal die Jungs und die Mischbevölkerung hat, dass sie weiter in Gera sind. Aber was ist in Norden, die Jungs und die Mischbevölkerung, das war der Partei Neun, hat es viele römische Niederlassungen. Hier gibt es aber das Mord, das Syria, Philippi. Das war ja der Hauptort, da war die römische Garnison. Die war ja nicht in Jerusalem. Das ist die Syria, Philippi. Also ja, und nach Jerusalem sind sie wirklich große, große Feiertage in Ordnung zu halten. Also das heißt, der Norden war viel stärker heimlich gestützt. Es sind also solche verrückten Sachen überliefert, wie zum Beispiel ein Teil, die Gerichtsakten, die man gefunden hat, da hatte dann ein Jude, also Jude waren ja geschützt, ne? Da gab es staatsgehaltene Akte, die sich daraus spezialisiert hatten, die männlichen Vorhäufe künftig nach sich stellen. Und da ging es nicht darum, dass manche jüdischen Männer, die wollten gerne an den Spielen halten, die Sport spielen. Und die Stadt, die waren so ein Spiel, die Macht und Mühe in Griechenland und dort auch in Armenien. Und wenn sie als Sprache Karriere machen wollten, dann wollten sie sich sofort zeigen bei erwachsenen Äußerungen, wie die Schule, und dann haben sie sich aufgeschrieben, nein, ich bin jetzt aufhalte. Und da gab es die Regeln, die dort spezialisiert hat, um künftige Vorhäufe zu entwickeln. Und das war, das sind in Griechenland und in Galiläa. Da merken wir, die Galiläa, die waren alle schon so ein bisschen mehr weltlich, das war bei runtergeschaut, die haben sich operiert mit den Römern, das war alles nicht umgerührt. Und deshalb merken wir hinterher, was kann aus Galiläa Gutes kommen? Also, das ist doch nicht möglich. Wenn der Prophet Gottes, der kann doch nicht aus Galiläa kommen. Und dann ist die ganze Hintergrund. Und Galiläa ist ein bisschen abgeschieden. Das eigentliche Kern, die eigentlichen Fromme, sind natürlich die hier, also die in die. Das ist der Hintergrund. Aber hier nimmt Gott das trotzdem hervor. Dann wird gesagt, eine Jungfrau, hier zum Beispiel in diesem Kommentar, könnt ihr seitenweise nachlesen, die Mythologie, warum nun Lukas die Geschichte mit der Jungfrau erfunden hat. Ja, weil natürlich gesagt wird, und ich gesagt, ja, damals hat er sich Zeus, weil das Geschichte mit Zeus von einer Jungfrau geboren worden ist, und das sei natürlich etwas ähnlich gewesen bei Jesus, der hat das dann der Muster gemacht und so weiter. Wir finden man kann ja, woher weiß der das denn? Kann man das irgendwo zeigen, dass sich das aufgeschrieben hat oder so? Und sie sagen, nein, natürlich nicht. Dahinter steht mir so gedacht, es gibt ja keine Jungfraugeburt. Wenn es keine Jungfraugeburt gibt, dann muss es irgendeinen Grund geben, warum der das aufgeschrieben hat. Erstmal gab es damals einige der Gottesleugner, sind der Vater der Gemeinde, da gab es ja das Gerücht, und das zweite Jahrhundert ist das aufgetreten, wenn es eben einen jüdischen Soldaten gäbe und Maria mit dem Schenk gegangen sei, und das wollten sie nun nicht nach außen hin kundtun, und deshalb haben sie erfunden, die Geschichte in der Jungfrau. Das ist schon absurd, und aus der Zeit Jesus niemand aus der Jugend kommt, das würde ich sagen, in der Kultur, das ist gar nicht gelebt. Und dann sind wir noch die Geschichte im 200, also über 100 Jahre nach Jesus, das sind ja sogar die Namen, die Soldaten, die sich gefolgt haben wird. Natürlich alles erfunden, alles von Jesus gewesen, aber manche Leute wollten wissen, was das war. Da gibt es zum Beispiel einen Roman, der heißt, Herrn Blauen, das war Philipp. In den USA erstellen wir allen zu Hause durch. Und das ganze Buch haben wir gehört, dass wir das alles in den Augen verschwören, weil wir alles gar nicht finden, die ganz anders war, wie uns die Pilot und die Familie, was auch immer gewesen war, und dann nicht verheiratet hatten, auch in den Geschichten. Wir sind immer wieder alle paar Jahre, wir werden ganz genau dann hier die Zeit schicken, und so auch in den Kommentaren, da ist der Wissenschaftler angemalt zumindest. Und im Wissenschaft müssen wir sagen, woher wissen die Leute, dass die Jugendfrauen gesucht haben? Dass Gott nicht wirklich, wenn er will, eine Jungfrau ein Kind bekommen kann. Und das hat diese Untersetzung sollte ich das ja nicht. Das ist ein Klon, ne? Du kannst einfach eine weibliche Einzelne nehmen, du kannst wieder zu dem, was du feierst, und dann ist das dann nicht mehr gegen dich. Das ist voll. Das heißt, das hat unsere Wissenschaftsleute schon, das soll Gott damals nicht gekannt haben. Also folge daraus, Gott ist jünger als unsere Wissenschaftler. Und so gelingt es uns natürlich als der Titel schon. Das ist hier nein. Wenn Gott es wollte, ist es doch wieder ein Kleines, wenn er es nicht zu Geld schaffen kann. Für diese soll er nicht einer Frau, die Jungfrau ist, ein Kind zu geben lassen. Das wird dann noch lange auf einem Spielfeld drin. Paulus sieht das wirklich, dass er erfüllt ist, weil er von griechischen Denken geprägt worden ist. Und für die Griechen, weil die Jungfrauenschaft hat eine besondere Bedeutung. Und die Juden, wenn sie ihn beginnt, und deshalb wird er auch erfunden. Das muss man sagen, und wieder hast du nicht nachgelesen, dass auch Peter, also im Alten, als auch im Neuen Testament immer wieder erwähnt wird, dass derjenige, der nur sich für Jesus hingeht, dass Gott eine besondere Gnadengabe ist. Bei Paulus ja. Ich wünsche dir, seid alle gut. Da sagt er aber nicht, weil die Jungfrauenschaft an sich, oder die jungen Männerschaft, an sich rein wäre, sondern einfach, weil Gott nicht selber Gott konzentrieren kann. Das ist das, was dahinter steht. Dann hat er ja, wer verheiratet ist, nicht zuerst seine Frau, seine Mann zu gefallen. Wer nicht verheiratet ist, der sieht zuerst Gott zu gefallen. Das ist der Vorwurf. Es geht nicht um kultische Reinheit, die wir nirgendwo von erwähnen. Es geht nicht davon, dass die Sexualität Sünde sei. Das ist im Mittelalter von der Sexualität. Im Mittelalter wird dann gesagt, Sünde sei durch die Sexualität übertragen. Das ist vollkommen absurd, das ist nicht mehr diese. Aber hier steht auch nicht mit der Jungfrau, dass das viele bedeuten hat. Sondern Gott wollte einfach sagen, eine Jungfrau kann kein Kind bekommen, so wie eine alte Frau nachwählt, die Materie kein Kind mehr bekommen kann. Und hier wollte Gott einfach seine Macht erweisen, seinen Handel, seine Größe erweisen. Es ging nicht darum, dass sie rein ist als Jungfrau. Sondern es ging darum, Gott wollte seine Größe erweisen an einen Menschen, der sonst natürlich eben kein Kind bekommen kann. Warum? Weil sind wir nachher, wie es nur das Gewicht war, das ist doch ganz normal, das Kind geboren. Das ist doch normal, dass eine Frau ein Kind bekommt, dann ist es bei Gott erreicht. Wir haben auch 5 Kinder, wir haben 3 Kinder, wir haben 3 Kinder, wir haben 3 Kinder. Und deshalb nimmt er hier eine Frau, die mit Jesus normalerweise keine Kinder bekommen kann. Und das wird er später nochmal betont, er wird gesagt, ich weiß von keinem Mann. Also echt, also ich habe bisher mit keinem Mann kennengelernt. Nicht die Sexualität ist das Schlechte, sondern Gott will seine Größe erweisen an einem Menschen, der es sonst natürlicherweise nicht tun kann. Deshalb muss er sich nicht tun. Und das ist natürlich im Alten Testament das nicht mehr gesagt. Es war ja eine junge Frau oder eine Jungfrau wird ein Kind gebären. Und dieses Wort, das hier steht, Parthenos, da können manche Autoren versuchen, auch hinzubieten, dann heißt eine junge Frau. Parthenos wird in dem Wörterbuch nachschauen, zu dem Wort, das wir nachher nicht haben, heißt immer Jungfrau. Also das ist Jungfrau im biologischen Sinne, nicht mit einem Mann verkehrt. Und hier wird gesagt, sie verlobt, das waren die Hustis normalerweise so, eine Frau, die verlobt war, da wurde sogar schon der Brautpreis bezahlt, dann als Entschuldigung an die männliche Familie. Also hier müssen wir ganz anders denken, wenn man eine Sozialgeschichte. Damals gab es die Rentenversicherung, Krankenversicherung und sonst was. Sondern normalerweise sorgte die Kinder, sorgte für die Eltern. Die Kinder bedeutet aber erst einmal wie der Mann, weil die Vererbung ging über den Mann. Das heißt, wenn er einen Bauernhof gehabt hat, wurde bekam der Sohn, also die Söhne, das ist der Teil, der Söhne wurden bekam dann das Erben so. Wenn die Töchter, dann kriegst du eigentlich einen Titel, so eine Rentenversicherung verloren. Weil deine Töchter gibt sie der Familie und die dort dann mit für die Eltern ihres Mannes. Und deshalb gab es hier einen Ersatzzahlung, die sollte den Eltern helfen, den Alter des Erfolgs. Das ist der eigentliche Grund, die ich rausschreibe. Es geht nicht darum, wie manche Leute meinen, es ging darum, die Frau zu kaufen. Das ist doch immer Unsinn. Das ist ein altes Testament. Die ist nicht darum zu kaufen. Das alte Testament hat noch deutlich gesagt, dass die Frau, die Nein sagt, kauft die Mann heiraten, aber selten die Mann heiraten, wenn sie sich eine Frau hier auch in der Generation geschlagen haben. Es ging darum, eine Art Sozialversicherung für die Eltern, weil die Frau im Alter nicht für die alten Menschen entsorgen kann, weil sie ja in der Familie krank ist. Das der Brautpreis wurde zum Teil bezahlt, aber, und das ist auch auffällig, die Frau lebte noch bei ihrem Eltern. Also es war jetzt nicht so, dass sie einfach eine Schauspieler haben, sondern hier in dieser Zeit lebte die Frau bei den Eltern, gehörte aber die Liste für sie immer. Im Alten Testament sehen wir jetzt auch bei den Regeln mit der Ehebruch. Wir müssen gesagt, wer eine Verlobte, also mit der Ehebruch, also mit der Schuld, ist für sie die Ehebruch. Also weil sie sich versprochen hat, weil sie sich verheiratet ist, sozusagen, auch wenn sie eine Zusammenarbeit ist. Und die ausführliche Regelung, das ist in der Zeit, also juristisch, sind sie verheiratet, aber formal noch geschenkt. Das ist die Regelung, die wir so haben. Dann finden wir also verlobt aus dem Haus David, das bedeutet im Nachkomme David, deshalb muss ihr später auch nach Bethlehem mit ihrem Mann gehen, als Gott die Schutzbildung anfängt. Der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, die Begnadigte. Wissen wir nicht genau, wie das passiert. Hier kam zu ihr herein, und nach so, als ob er das zu ihr hereinspaziert hat. Und wir wissen ja auch, dass im Alten Testament immer wieder auf die Menschen erzielt. Aber scheinbar bekämpfen wir auch, wenn es ein Wort Gottes ist. Und ich meine auch Wort Gottes. Wenn wir ganz nicht, wie heute, die Kids darstellen, mit den kleinen Flügelchen, mit leuchtenden Kranken, mit weißem Kleid, wo mit Jüngern erzielen malen, wie man sich kämpfen kann, dass die ganz normal die Welt aufgesehen hat. Und die erste gemerkt hat, als man das eben nicht gesagt hat, dass ich ein Engel. Es gibt natürlich Dinge, die Theorien, die wir tun, die von Gottes Sachen sind. Aber es gibt Sachen, die sich als Toten auftreten, wie als normale Menschen. Wie bei Abraham, zum Beispiel. Erster Denker ist das mit normalen Menschen. Wie sind da los, wie die Engel kommen. Erster Denker sind normale Männer. Die Bevölkerung sind auch normale Männer. Die wollen ihn erst mal gewaltigen. Und dann, ja, zeigen sie sich als Engel. Also, wir kommen jetzt herein. Sie grüßt sie. Begnadigte Menschen sie. Nicht bei ihr gewinnungsprinzipiell vergeben ist, sondern weil Gott in seiner Gnade sich einem Menschen zuwendet und ihn für seine Heilsgeschichte in Anspruch nimmt. Und das ist ja das, was in dir passiert. Der Herr ist mit ihr und dann die Gesegnete unter den Frauen. Da gibt es nämlich in der katholischen Mythologie, die heißt, wie bin ich geistig unter allen Frauen? Das ist ja auch ganz besonders. Das ist eben die alte Wort, das finden wir heute gar nicht mehr so sehr. Aber das bedeutet, wie dich hervorgehoben, wie dich ausgewählt, Gott hat dich ausgewählt, um dich zu seinem Werk zu machen. Und ich würde wirklich damit sagen, denn hier ist eine außergewöhnliche Person. Und was manchmal gerade in der Seele zu sagen, ist nicht richtig gesagt. Manche übersehnliche sozusagen als antikatholisches Effekt, und wir reden von Maria gar nicht. Die darf eine Rolle. Aber ist Maria in dem Neuen Testament die wichtigste Frau, die wir reden? Und eine der vorbildlichsten Gläubigen als Männer oder Frauen gehabt. Die sind ja immer wieder, wie sie erwähnen, wie sie Jesus nachfolgt, wie sie Jesus vertraut und fahren, wie sie mit ihm herumzieht, wie sie selbst mal gefolgt hat. Also, wie alle glauben, die Menschen, ne? Und die Menschen, das ist klar. Und dann der Johannes da ist und sagt, das ist dein Sohn, das ist dein Mutter. Ja. Genau. Also überhaupt nicht für mich, aber sehr viel von mir gewesen. Also Maria hat eine wichtige Stelle und sicher, wir werden in den Wesen eine Antireaktion, sie machen zu viel, also machen wir es gar nicht. Aber das ist auch keine gute Möglichkeit. Wir müssen sogar, wenn ich es biblisch mache, in der Bibel spielt Maria eine wichtige Rolle und sie hat sie auch, nicht gern wissen, ganz klar. Aber anbieten wir ja nicht drauf. Aber ich könnte so sagen, dieser System ist manchmal gegenüber Petrus, wie er vor dem Gläubig kommt, ist Petrus und Maria, die vorübergeht und die vorbildlich ist und so, und so ist sie. Und hier sind wir gerade, Gott hat sie erwählt, unter allen Frauen ist sie herausgesucht, weil Gott sie als würdig erachtet hat, den Sohn Gottes auszutragen. Und das ist eben nicht mehr. Und wer, welche Frau, welcher Mann kann sich in diesem Anzugehen, wo intensiv mit Gott zu tun gehabt zu haben? Wie hat die Aufgabe von Gott, hat sich den Weg auf den Sohn Gottes zu erfüllen? Die Beizubringen, zu essen, zu laufen, zu sprechen und die Hündeln zu wechseln. Das ist doch nur die Hündeln der Erde, die das getan hat. Aber das haben wir die Augen nicht gesehen, die hat aber erzählt, das ist der Sohn Gottes, der hinter die Erde ist. Ach ja, ja. Und wir werden dann an der Satzkippen herausgehört. Und das müssen wir wirklich honorieren. Und also Gott hat diese Frau, die hat ausgehört. Und deshalb, wie das gewesen ist, wie das ausgehört davon. Dann wird uns das mal gesagt, der Herr ist mit dir. Als sie ihn sah, ertrat sie über sein Wort und dachte nach, das ist ein Ruhestand. Also hier scheinbar nie als technisches Schlag über die übernatürliche Entfernung. Das könnte auch darauf hindeuten, wir haben gar nicht so beeindruckend gehört, zu Ende, wie sie uns das wieder bewegt. Ich sehe, was sie hört. Und das ist ja auch tatsächlich erschöpfend. Denn normalerweise hieß das, dass sie ihr Engel sagt, Todesstrafe. Also, das ist der Mensch, du bist verloren. Du bist die Ehe, Frau soll dich beigetragen. Das ist die Ehe, das hat er gesagt. Verlob, Kult, die Rüstung, die verheiratet, wenn du die Ehe brichst, die Kindbekommen, ist ja für jeden normalen Menschen Zeichen von Ehebruch, von Rüstung, ja. Das heißt, das ist nicht so ein Kind, das ist ein starker Privatvorteil. Das tun sie, dass das wieder nicht verkehrt, wenn man so wieder erinnert wird. Und wir merken auch eine Parallelgeschichte, so, das hat ja ein großes Problem, erinnern sich, Frau Verlassen. Aber das ist auch, das ist das Erste. Weil wir nicht davon entziehen, wie sogar denn, das ist Gott eingegeben. Keiner. Wir ja auch nicht. Wenn eure Tochter zu euch kommt und sagt, ja, also ich habe jetzt auch eine, ich habe jetzt nicht mal einen Geist nicht bekommen. Also ich meine, ich würde auch erst tatsächlich sagen, ja, ich weiß nicht, also Heiliger Geist, nein, glaube ich nicht. Ne? Freiheit der Normalfall, den sie erlebt. Der Normalfall ist, da muss irgendein Mann im Spiel sein. Es gibt kein Kind. Ist nicht da? Du wirst mich nicht weglassen, ja.
Ja, also, weißt du, der Lisa Linial, das steht dann mit der Tippapparate dabei. Das ist das Problem. Es gibt nicht verschiedene Tippapparate und
Instrumente.
Ja.
Genau. Da ist die Unterschiedung, dann ganz heißt es die SED. Der Schiffer hat auch hier, das ist auch wie die Schlammstrecken. Wer herausgeht, dass die 44 Textvarianten nicht an. Jetzt müssen wir sehen, welche Textvariante ist die gefundene. Da können wir es unendlich zeigen, wenn man sagt, ja, das hat er gesagt, das hat er nicht gesagt. Selbst wenn er es nicht gesagt hat, an dem, was mit Maria gefühlt, was sie tut, warten wir trotzdem, dass sie vielleicht ausgewählt wird. Ja? Ich glaube, das sagt wieder nicht, aber viele gute Übersetzer halten es für wahrscheinlicher, dass es drinsteht. Insbesondere der Mehrheitstext, den wir erwähnen, das ist jetzt mal aus dieses aber da ist wieder auch so viel ein Problem an der Text. Genau. Ja, das muss ich erstmal selbst verstehen. Das ist erstmal ein Schock. Wie ist es normal, dass ihr Halter da zu machen? Plötzlich sagt ihr jemand das? Das ist erstmal eine große Überraschung. Aber ich sehe dann auch, wie die Logik das erstmal für sie nimmt. Es kommt an, wenn sie plötzlich sich bereist, ist es nicht eine Belastung, sondern es ist auch eine Gnade, die das erstmal. Genau, ja. Richtig. Richtig. Wobei Gott hätte natürlich einen anderen Weg wählen können, wo hätte er es dann vorausgesagt. Und wenn er gesagt hat, sagt das nicht voraus, dann würde er sagen, die fünffache Mutter, die wird ein Kind gebären. Und das wird er hintergestellt. Das könnte man sagen, wobei sie sagen dann meistens, ach, die Weile der Wurzel das sein, das muss auch von dem Mal, ja. Dann wird er heute gesetzt, ja, dass die große Wort, einmal ist das, glaube ich, das kann auch wie eine Frau heißen, dass es nur irgendeine Frau betrifft, ein Kind gebären, und dann kommen wir weiter. Sie sagen, wie das heißt. Das ist natürlich auch unbedingt so. Ja, natürlich. Und ja, das wird da hinterher ja, ja, für der junge Frau zu ihm kommen und fragen, woran sieht man das, dann wird er das genauso deutlich. Also, es geht weiter. Dann wird gesagt, du wirst ein Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Jesus ist ja Josia. Ne? Also, das ist auch das, was wir lesen, was im Alten Testament Josia. Josia, Josia, Jesus, das ist ein derselbe Jesus, ist ja nur die Latinisierung von Jesus. Das ist ja dieser Name. Wie du sollst ihn benennen. Ja, genau. Also, du sollst ihn benennen Jesus geben. Dieser wird groß sein. Hier ist Jesus mega. Also, das heißt, er wird göttlich sein. Ist das auch? Also, groß, nicht Körpergröße, nicht nur Bedeutung, sondern göttlich sein. Von der Größe her. Und Sohn des Höchsten benannt werden. Wie nennst du das? Dieser, also Jesus. Das ist derselbe. Genau, richtig. Ja. Wir sind in Jesus. Ja, ganz klar. Mhm. Und als Christus ist er dann der Titel, den er bekannt aus der Gewalt, aus der Messias, aus der Kindertauferwählte. Ja, hier wird unter Eigenname genannt, das ist Jesus. Damals nannte ihn das Nummer Christus. Ne? Das ist richtig. Dann wird er weiter gesagt, also sehen wir es los, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Hier sehen wir, wie sie wird angeguckt, Maria ist nicht nur ausgewählt, weil sie vorwiegend gelebt hat, nicht nur, weil sie Jungfrau war, Gott an Hunde angeschrieben sollte, sondern auch, weil sie aus dem Geschlecht David stammt. Denn wenn wir gesagt haben, Sohn David, meint das nur einmal, so spirituell, also vergeistlich, dass er Herrscher sein wird wie David. Aber hier ist ja auch genealogisch, also das heißt aus der Stammbaum von David stammt er. Und damit wäre, hätte ein Anrecht auf den Thron gestanden. Und damit wird er den Segen, der auch aus
statisch wird, dass die Parteien schön Linie sehr dauerhaft geführt und so viel Linie zu erzählen. Also so wissen wir, dass wir das hier nicht mehr auf dem Haus darstellen. Und er wird regieren über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Diese Prophetie dient ja sehr zur Irritation. Ne? Wenn man hier diese Prophetie hat, dann können wir verstehen, wie gern manche ein Jüder das gehofft hat, dass Jesus hier für einen Kind interpretiert. Dann können wir verstehen, dass die Pharisäer das nicht interpretiert haben, wer wird jetzt die Römer aus dem Handeln befreit. Das sind ja dann. Deshalb wird diese Prophetie nicht deutlich wird, wie manche das Prophetie ist, dass die zeitlichen Unterschiede nicht deutlich gemacht werden. Er wird Vater sein, aber erst mein Reich ist nicht in der Welt, jetzt steht aber über Israel und wird er denn über Israel Vater sein? Wenn er wiederkommt, dann wird nämlich im 1000-jährigen Reich, wird er ja in Jerusalem herrschen, da wird dann ein großer Teil seines Volkes, das umkehren, der Süden, der Überrest, das umkehren, und dann steht er, ich weiß nicht, wie man zahlt, das ist, zehn Heiden an dem Rockstücke eigentlich Juden oder irgendwie sowas, oder wirklich über 20 Millionen Heiden, oder irgendwo das mehrere Heiden, wenn sie dann an Juden heranhängen, dann wird er tatsächlich auch juristisch ungeteilt auf der Welt da, auf der Welt dann über Israel. Wir machen ja einfach einen zeitlichen Abstand. König der Juden, darauf sind wir wieder nicht deutlich, wird er in seinen Vätern sein, aber die Herrschaft ewig antreten, wird er dann erst einen zeitlichen Abstand. Das gehört auch vorhergesagt. Und dann weiß ich dann kein Ende mehr. Maria fragt zum Ende, wie kann es sein, da ich von seinem Mann weiß, wie wir wissen, dass eben das Hebräische erkennen, das ja da, wie der Zeit, dass der Bräuche erkannt, ich habe, oder der Adam erkannte seine Frau. Das ist das Wort, das hier ist, wir jetzt ja fragen, im Griechische, wobei ja damals der Engel Maria im Hebräischen der Name gewählt hat. Das ist hier ja jetzt. Da ist dieses Wort Erkennung, mein Sexualkontakt. Also das ist, habe mit meinem Mann geschlafen. Ich würde das nochmal betonen, Jungfrau. Und wenn ich das auch noch finden kann, würde ich mir die Frau so deutlich nochmal erklären, dann würde ich mich zitieren. Genau, das war mein Mann. Und dann die Antwort darauf, die hat das erklärt, der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich übertragen, deutlich, Gott wird das Kind zeugen und Gott wird dann als Vater des Kindes nennen. Und das Heilige, also das, was in dir geboren werden wird, das Kind, das in dir geboren werden wird, das ist in der Sünde. Ja. Ja, genau. Ja. Also es können die Sprache sein. Ich glaube, es ist eine deutsche Sprache ausgedrückt. Ich höre das mit Josefus gehen. Er hat ja auch gesagt, ein gottesfürchtiger Mann. Der hat das nachgedacht, die Tote tun. Wie auf den Nachgedacht, die Linke aufgeworfen hat. Ich denke, es ist klar, Gott gibt seinen starken Glauben nach und sagt, okay, als Zeichen, weil du nicht geglaubt hast, einfach so, wirst du auch noch diese Kinder haben.
Also wir sitzen im Gottesdienst und die Elisabeth, das haben wir schon gelesen, die bekommt ein Kind, denn Gott, bei Gott ist kein Weg unmöglich. Und hier merken wir klassische Beschlüsse, Gedanken. Deshalb hat Gott die Jungfrau gelernt, deshalb hat er eine unfassbare Alte gemacht. Weil bei Gott ist nicht unmöglich, Gott wird sich verheiratet. Dann ist das ein Studio, wie wir erzählen, reformierte Theologie bei Calvin. Der Calvin sagt, das Ziel jeder Theologie ist die Verheiligung Gottes. Und ich glaube, da hat eigentlich das schon gesagt. Das ist nicht, das Ziel der Theologie ist die Verheiligung Gottes, nicht zuerst Rettung des Menschen. Und auch können wir sagen, warum soll der Mensch gerettet werden? Weil sich Gott in der Errettung des Menschen verheiligt. Das ist nicht alles. Die Schaffung der Erde ist die Verheiligung Gottes, dass überhaupt alle mitbekommen, dass Gott selbst zeigt, wie es festgehalten ist. Er rettet den Menschen auch nicht zuerst nur in seine Rechte, sondern um sich selbst zu verhalten. Alles ist auf der Erde. Jetzt hat er auch jemand sich geheilt. Was ist das? Wir haben uns alle der Worte, will ich dich erretten und will ich dich reichen. Das heißt, hier ist auch da der Heilung Ehre Gottes, Herrlichkeit Gottes. Und dann wird sich das auch hier nicht nennen. Und Gott ist kein Ding unmöglich. Gott will sich durch das, was an Maria tut, selbst verheilen. Maria ist bereit, sich als Gabe Gottes zu brauchen zu lassen, wie gesagt, nach dem Plan, nach ist die heute Völkung unüblich. Das Wort kennt ja keiner, nicht wahr? Heute lieben wir es ja. Gleich ist mir das besser, aber letztlich ist es so, wie es klar sind.